Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Wir haben die Techniker im Haus. Mit unseren Gästen können wir heute mal wirklich profund über Motorradtechnik im Detail, aber auch über die allgemeine Motorradszene in Deutschland reden. Bleibt dran, wir freuen uns. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Hallo da draußen, hier sind wieder Michel und an der anderen Seite
Jan.
Wie langweilig. Ja, wir begrüßen euch zur neuesten Episode Gasgeflüster, Folge 31, korrekt?
Ja, ist richtig. Erstmal noch herzlichen Glückwunsch nachträglich, Michel. Der Michel wurde nämlich knackige 40 Jahre alt und ist trotzdem noch total motiviert und engagiert dabei. Und im Gegensatz zum neu gewählten Präsidenten Joe Biden fasst er auch normalerweise seine Sätze kurz und knapp. So kennen wir ihn ja und verliert nicht den roten Faden zwischendrin.
Naja, das mit dem kurz und knapp ist natürlich ganz klar gelogen. Mit dem roten Faden, das geht zum Glück einigermaßen. Allerdings habe ich gesehen, dass der Joe Biden, wie alt ist er? 78, fast 80, also mehr oder minder doppelt so alt wie ich, während dieser Inauguration Walk zum Weißen Haus Geschichte immer wieder zu den Fans gejoggt ist. Das fällt mir im Moment schwer. Da schlägt dann doch das Alter zu, das Knie tut weh. Also die 40 hinterlassen doch ihre Spuren. Aber vielen Dank an der Stelle und war ein langweiliger Geburtstag, ist ja Corona.
Auf weitere 40 Jahre. Vieles passiert in der letzten Woche. Unter anderem ist leider auch das Motorradmuseum am Timmelsjoch abgebrannt. Schade. Ich weiß nicht, Michel, warst du mal dort? Ich bin irgendwie zigmal übers Timmelsjoch gefahren, aber tatsächlich reingeschaut habe ich nicht. Aber nachdem es in den Nachrichten war und abgebrannt ist, war das natürlich schade, das zu sehen. Und hätte ich doch mal reingeschaut. Hätte.
Ja, genau. Also ich habe das tatsächlich nicht mal gewusst, dass da oben ein Motorradmuseum ist und habe dann jetzt nur durch die ganzen traurigen Posts von Motorradfans auf Instagram, auf Facebook und bei Motorrad Online und überall halt die Bilder gesehen, wie es denn tatsächlich mal aussah, um zu sagen, wäre schon geil gewesen, dort mal gewesen zu sein. Und es hat mich dann doch im Nachgang ein bisschen geschmerzt, vor allen Dingen um diese ganzen alten Oldtimer-Schätzchen, und das war ja wirklich ein grandioses Sammelsurium und halt auch wirklich geil aufgebaut und so. War wirklich traurig diese Woche. Es gibt aber auch Positives zu vermelden. Du hast vorhin angedeutet, da sind wir quasi Museum in klein oder Technikschrein in klein. Du hast eine Garage bekommen, richtig?
Ja, mein Wunsch wurde erhört. Tatsächlich habe ich in München eine bezahlbare, abschließbare Garage gefunden. Es ist einfach ein Traum. Wer in München jetzt noch eine Möglichkeit sucht, sein Motorrad abzustellen, kann sich gerne mal bei mir melden. Findet sich bestimmt noch Platz für ein weiteres Motorrad. Es ist hammerhart, also wirklich komplett abschließbar. Ich kann da Sachen reinstellen, einen Schrank und eine Werkbank. Und das bringt uns nämlich auch zu einem Thema. Endlich kann ich meine zwei linken Hände verwenden. Und ungestört von der Nachbarin, die sich immer darüber beschwert, dass ich ja mein Motorrad vor ihren Blumen stehen habe, dran schrauben, mich daran versuchen, mein Motorrad zu zerstören. Ja, Michel, fahr du mal fort mit dieser Vorlage.
Ja, pass auf, Technik, das ist natürlich eine sehr, sehr gute Vorlage, denn zum Schrauben gehört natürlich nicht nur das passende Geschick, sondern man muss natürlich auch wissen, was man tut, und zwar nicht nur im Sinne der Technik, sondern auch, wenn es um Recht und Ordnung geht. Und hierzu gab es nämlich tatsächlich einen User-Kommentar bzw. eine Anregung von Matthias über Instagram, wo die 756, ich vermute mal, wobei 756 wäre Triumph, 756, wer weiß, was es ist. Ich hätte es gedacht, er fährt Triumph. Egal. Auf jeden Fall schlug er vor, dass wir uns doch auch mal dem Thema, ja, wie gesagt, rechtliche Regelungen bei Umbauten und Veränderungen am Motorrad annehmen. Also, was passiert, wenn ich mit Auspuffanlage, mit DB-Ether fahre, wenn ich den zufälligerweise unterwegs rauslasse, was darf ich dran schrauben, was nicht, welche Änderungen sind rechtens und welche nicht. Hat er jetzt auch so ein bisschen als Vorlage unsere Gespräche zum Thema Schrauben genommen und eben da angefragt, dass wir darüber doch mal eine Sendung machen sollen. Jetzt geht es uns in diesem Punkt genauso wie mit der Schrauberei an sich. Also nicht die linken Hände, aber keine Ahnung von Tuten und Blasen. Dementsprechend, falls ihr da draußen beim TÜV arbeitet oder irgendwie viel damit zu tun habt, versiert seid und eure Kenntnis hier zum Besten geben wollt, lasst es uns gern wissen. Die Idee mit diesem mit der Sendung zum Thema finden wir nämlich prima und würden gerne die Gelegenheit nutzen und jemanden von euch dazu einladen. Also wenn ihr da mittalken wollt, wenn ihr da Bescheid wisst und valide Informationen habt, sagt uns Bescheid. Ihr seid herzlich bei uns am Gasgeflüster Stammtisch willkommen. Und das ist jetzt meine Steilvorlage an dich, Jan. Was soll man jetzt machen?
Ja, jetzt sollen wir mal nicht über dieses Zubehör reden, sondern über die Technik selbst und wie man wirklich schraubt. Und da freuen wir uns ganz, ganz dolle, nämlich Gäste begrüßen zu dürfen. Jetzt aber, Michel, muss ich es direkt wieder zurückspielen, denn du kennst sie besser als ich. Deswegen obliegt es dir, diese vorzustellen.
Ja, sehr, sehr gerne. Also, wir sind heute nicht nur zu zweit, sondern sogar zu viert. Also, Premiere Nummer XY. Wir haben ja schon einige Gäste begrüßt, aber wir waren noch nie zu viert. Und mir besonders wichtig, es ist ein Kanal, den ich hier schon mehrmals vorgestellt habe. Kanal deshalb, weil die zwei, die jetzt hier heute mit dabei sind, der eine oder andere vielleicht schon auf YouTube gesehen hat. Und hiermit begrüße ich offiziell Mario und Dennis von Mototech.
Wunderschönen guten Abend. Hi, und erstmal auch von uns natürlich alles Gute nachträglich zum Geburtstag.
Richtig, Dankeschön. Das hatten wir irgendwie schon fast vergessen.
Ja, guck mal, trotz Corona kommen jetzt doch einige Leute nachträglich zusammen. Michel, so viele Freunde hattest du sonst auch noch nie. Ist doch ganz toll, jetzt sind wir schon zu viert, können einen großen Geburtstag feiern. Und das entschuldigt vielleicht auch so ein bisschen mein sehr unmotiviertes Hallo am Anfang. Aber wir haben hier im Vorfeld schon mal kurz zu viert geschnackt. Mein erstes Bier ist gleich auch schon leer. Es war super nett, ich freue mich auf die Sendung. Aber jetzt wollen wir natürlich unseren Gästen den Raum geben. Mario, Dennis, erzählt doch mal ein bisschen was über euch, für die, die euch vielleicht nicht kennen, die noch nicht auf Michels Werbung für euch eingestiegen sind. Wer seid ihr? Was macht ihr? Was hat es mit Mototech auf sich?
Ja, Mario übergibt gerade mir das Wort. Ich weiß nicht, du hattest vorhin gesagt, unsere Stimmen kann man etwas schlecht auseinanderhalten. Hier ist jetzt Dennis am Sprechen. Mototech ist im Prinzip ein YouTube-Kanal, der sich hauptsächlich mit technischen Themen und Fahrtechnik befasst, den es jetzt mittlerweile gibt seit 2015, glaube ich. Jetzt seit 2000 und wann machen wir es?
18.
In der zweiten Besetzung. Also Mario ist jetzt dazugekommen. Ich war quasi von vornherein mit dabei. Dann gab es ein bisschen Ungereimtheiten. Und ja, wir schippern da so auf unserer Technik- und Fahrtechnik-Insel und machen das jetzt ja so, wie es uns Spaß macht.
Schönes Intro, auch sehr diplomatische Lösung dann zwischendrin. Technik ist so das Stichwort, das heißt von bis alles, was ums Zweirad geht, ja?
Genau, also das fing im Prinzip an, dass ich, wenn ich jetzt ein bisschen abschweifen kann, aber das ist ja in einem Podcast, glaube ich, gar nicht so übel.
Also das passiert bei uns nie.
Seltenst habe ich mitgekriegt. Ja. Ich habe eine Kfz-Mechatroniker-Lehre gemacht, habe dann nebenbei ein bisschen mit Renn- und Rallye-Autos gearbeitet und habe dann irgendwann die Liebe zum Zweirad entdeckt, so mit 16 Jahren. Das hat sich dann durchgezogen und seither war eigentlich immer so ein bisschen dieser Antrieb, selber zu schrauben, was selber zu machen. Und der erste Kameramann, will ich es jetzt mal so nennen, oder Mann für Schnitt und Kamera bei Mototech, das war der David damals, der hat dann irgendwann gesagt, hey, lass uns doch mal ein YouTube-Video darüber machen, weil wir es über irgendein Thema hatten. Das ging dann irgendwann aufgrund ja der ganzen örtlichen Geschichte auseinander und dann haben Mario und ich uns gefunden, weil wir sowieso schon befreundet waren und da wir genau den gleichen Nagel im Kopf haben, lag es eben nahe, das von jetzt an gemeinsam zu machen.
Also beides Motorradfahrer.
Ja, genau. Absolut. Also Herz und eine Leidenschaft für das ganze Thema Zweirad. Und Dennis und ich hangen, wie er gerade schon gesagt hat, immer zusammen rum. Und irgendwann war dann halt so, ey, was ist eigentlich mit Mototech? Lass das mal wieder aufleben, weil ich halt so eine Affinität für Kamera und Film habe. Und ja, so hat sich das dann wieder so entwickelt.
Wie steht es denn um deine Technikexpertise? Bist du dann immer noch so hinter der Kamera und machst immer so,
also es gibt auf jeden Fall immer sehr, sehr viele Aha-Momente. Ich habe aber auch einen sehr guten Lehrer, muss man sagen.
Oh, jetzt werde ich ganz rot. Aber es ist schon eine krasse Lernkurve zu erkennen, auf jeden Fall.
Ja, sagen wir so, wir haben halt, das ist halt der Vorteil bei der ganzen Geschichte. Dennis ist halt so ein bisschen der technikaffine Schrauber, wo ich mich jetzt langsam auch, sagen wir so ein bisschen entwickle. Und ich habe halt so ein bisschen das Know-how, was Kamera und Film angeht. Und so harmoniert das perfekt, sagen wir jetzt mal, in Form von einem YouTube-Channel, sage ich jetzt mal.
Ja. Hast du denn vorher auch schon geschraubt, Mario?
Oder ja, so rudimentär. Also ich habe schon immer Sachen selber gemacht,
schon von früh an auch im Auto, also Basics, sage ich jetzt mal, und am Motorrad dann auch die Basics. Aber an manche Sachen habe ich mich nicht rangetraut und dafür ist dann Dennis da heute noch. Aber
warte mal kurz, wie sind denn die Basics einzuordnen? Denn man hat es ja, der geneigte Zuhörer hier hat es ja schon mitbekommen, wenn ich einfach nur ein Rad ausbaue bei mir, fühle ich mich halt schon wieder Schrauberkönig. Wo sind bei dir Basics einzuordnen?
Also bei mir waren die Basics so Sachen wie Rad ausbauen, Ölwechsel machen, so die ganzen grundsätzlichen Verschleißteile ändern oder erneuern. Wo es halt aufgehört hat, war beim Thema Fahrwerkbremse zum Beispiel. Da habe ich mich und wollte ich mich nicht rantrauen. Aber so Sachen wie mal einen Auspuff dran bauen und so Geschichten waren nie ein Thema.
Und Fahrwerk und Bremse ist jetzt aber inzwischen durch die Lehrstunden bei Dennis in deinen Bereich gerückt, an den du dich problemlos rantraust und wo du dir keine Gedanken mehr dazu machen musst?
Nein. Also wenn ich weiß, ich habe Dennis, dann lasse ich doch lieber Dennis drauf gucken. Aber sag mal so, von der Theorie her habe ich von Dennis schon ein bisschen was gelernt. Aber meistens läuft es dann doch drauf hinaus, dass er es macht und ich film.
Jetzt ist es ja tatsächlich so ein Punkt, also gerade das Thema Fahrwerk und Bremse, da muss man vielleicht ein bisschen aushöhlen und es ist auch schon ein bisschen länger her. Dennis, bei dir ist es ja so, du hattest ja tatsächlich aufgrund eines Bremsproblems mal einen schwereren Unfall, machst es jetzt aber natürlich trotzdem selber immer noch und schraubst ja von vorne bis hinten deine Mopeds eigentlich komplett selbst. Ist das jetzt tatsächlich ein Bereich oder ein Thema, von dem du sagen würdest, wenn man jetzt nicht so viel Ahnung hat, lieber Finger weg oder sollte man sich einfach nur strikt an eine gewisse Vorgehensweise halten und dann kann da eigentlich nicht wirklich was passieren?
Darf ich da kurz was anschließen? Genau an diese Frage aufbauen. Vielleicht könnt ihr dann auch noch sagen, was ist so die Zielgruppe eures Kanals mit den Videos?
Also ich fange mal erst mit Michels Frage an. Dieses Thema mit dem Sturz, das ist natürlich empfindlich. Ich erinnere mich immer noch mit Freuden daran, wie du mich im Krankenhaus besucht hast und meinen dürren, abgemagerten Körper mit Dan Bilzerian verglichen hast wegen des Bartes. grundsätzlich sind das schon, es gibt empfindliche Themen am Motorrad. Die sollte man nicht unbedingt anpacken ohne einen gewissen Grundrespekt. Ich denke aber, dass das meiste so lösbar ist, dass man es wirklich nach einer Anleitung fast mit Narrenfreiheit machen kann. Das heißt jetzt aber nicht, dass sich jeder rantrauen sollte, weil es gibt eben manche Leute, die haben eine zu kurze Aufmerksamkeitsspanne oder sind zu fickrig dazu und ein bisschen zu hibbelig. Die machen dann das nicht mit der gewünschten Sorgfalt, die es da geben sollte. Und dann geht halt schnell was in die Hose. Ich habe das am eigenen Leib miterfahren. Bei mir war das genauso ein Thema, dass während der Fahrpause zwischen den Turns zig Leute auf mich zukamen, einer wegen Fahrwerk, einer wegen Bremse und. Ich habe selbst mein Motorrad entlüftet, die Bremse, einfach weil ein Kumpel damit noch fahren wollte. Mit der Bremse war aber eigentlich alles in Ordnung und habe dann den Nippel nicht richtig festgezogen, sondern einen Lüfternippel. Und dadurch bin ich halt richtig übel eingerastet. Also ich glaube, es gibt für alles eine Vorgehensweise, nach der man eigentlich nichts falsch machen kann. Das ist auch das Credo unserer Tutorials, wenn wir eins machen, dass wir wirklich Step für Step alles zeigen. Und wenn man das genauso macht, dann kann eigentlich nichts schief gehen, aber nicht jeder macht das eben mit der entsprechenden Sorgfalt, dann zieht man vielleicht doch was zu fest oder zu locker und nimmt nicht Drehmoment und deswegen sage ich auch immer in den Videos, nicht selber machen, wenn ihr euch nicht sicher seid. Und unsere Audience, das sind im Prinzip alle, die ein bisschen technikaffin sind, also wir haben jetzt glaube ich 13.700 Abonnenten, sind also nicht viel, aber wir haben da auch so eine kleine Insel, also wir bauen Projektmotorräder auf und haben da einen ganz gewissen Themenbereich und wollen das auch möglichst verständlich und ausführlich erklären. Und da fallen eben Leute weg, die gern Wheelies auf Landstraßen sehen oder sowas. Aber grundsätzlich ist das eine technikorientierte, meist rennstreckenbasierte Audience von ganz coolen Leuten, würde ich behaupten.
Das ist auf jeden Fall auch mein Eindruck, logischerweise, der ganzen Geschichte, sehr ruhig, entspannt und sachlich und versiert, wie ihr den Kanal aufbaut. Bevor wir uns aber noch ein bisschen mehr in die Tiefe wagen und noch ein bisschen über eure Projekte sprechen und eure Ambitionen und Pläne, würde ich vorschlagen, wir machen unser kleines Gästespiel, damit unsere Zuhörer euch auch noch so ein bisschen besser kennenlernen. Und das läuft bei uns folgendermaßen ab. Es gibt halt so ein Frage-Antwort-Spiel. Ihr habt dann immer Auswahlmöglichkeiten. Und ich würde vorschlagen, Jan, du haust dir gleich mal die erste Frage raus.
Ja, bitte direkt aus dem Stegreif antworten. Lieber Chopper oder lieber Enduro?
Enduro. Enduro. Ganz klar.
Das, Alter, das war ein. Ich glaube, es hat noch nie jemand Chopper gewählt, Michel, hier.
Seltsam. Also, ich glaube, das ist eine Altersfrage, ne? Wenn wir jetzt noch ein paar Leute in meinem Alter einladen oder vielleicht noch 5 oder 6 Semester älter, dann könnte sich das vielleicht ändern. Aber ihr seid ja alles Jungspunde im Vergleich zu mir.
Absolut. Und ich meine, also wir hatten zum Beispiel auch schon eine GS, denkt man jetzt auch nicht, aber die haben wir beide geliebt. Aber dann im Vergleich zum Chopper dann doch lieber die Enduro.
Aber seid ihr denn mal Chopper gefahren?
Ja, ja. War nicht so. Also ich habe da auch eine etwas witzige, peinliche Story dazu.
Ja, schieß los. Ich werde raus damit.
Also ein guter Kumpel von mir arbeitet bei Harley Davidson. Und also ich bin ja Sportlerfahrer und zu damaliger Zeit noch mit einer knallroten Lederkombi und einem knallroten Motorrad, einer Honda CBR 600, wurde eingeladen auf Tag der offenen Tür von ihm. Und dann, ich meine, komm mal vorbei und dann sehen wir uns wieder. Und ich so, ja, alles klar, komm vorbei. Bin da halt mit meiner knallbunten Kombi und mit meinem knallbunten Motorrad hin. Halt nur, ich sag mal, Kuttenträger und schwarze Motorräder, Harleys. Was ja nicht schlimm war. Also man hat sich gut verstanden und hab da meine Cola getrunken und meine Wurst gegessen. Und dann hieß es, ja, hey, wenn du jetzt schon hier bist, dann musst du auch fahren. Weil die halt so Testtage auch hatten. Und dann habe ich mir gedacht, ich weiß nicht. Ja, okay, komm, mach ich. Und ich weiß nicht mehr genau, was es für ein Modell war, das ich da gekriegt habe. Aber hatte 14 Kilometer drauf. Und ich mit meiner knallbunten Kombi dann auf dieser Harley und fahr los und dann geht's quasi direkt am Harley-Händler geht so eine Abzweigung dann halt auf die Landstraße oder auf die Bundesstraße. Und ich bin halt so abgebogen, wie ich grundsätzlich abbieg. Und dann war ich noch in Sicht und Hörweite des Harley-Händlers, dieser Tag, der auf der Tür stattfand. Und man hat natürlich alles schleifen gehört, weil ich natürlich direkt aufgesetzt habe mit dem Kessel und habe mir ein paar sehr merkwürdige Blicke beschert und dann bin ich schnell weggefahren.
Jetzt würde mich natürlich da deine Körperposition auch interessieren. Saßt du denn da so choppermäßig Affe auf Schleifstein drauf oder war dann auch das Knie am Boden?
Ich glaube, im Knie wird echt schwierig, ja. Aber es ist machbar. Aber nicht mit der Position von den Füßen so vorne. Und da habe ich auch aufgesetzt mit diesem Trittbrett-Ding, wie auch immer. Und es war sehr, sehr merkwürdig. Also Kurvenfahren hat keinen Spaß gemacht und auch geradeausfahren hat auch keinen Spaß gemacht, weil einfach alles vibriert hat. Das ist abartig, aber war vielleicht einfach auch nicht mein Bike so.
Aber du hast zumindest den Jungs gleich mal gezeigt, wo der Battle de Mosch holt, wie man bei uns im Badischen so sagt. Wir gleich beim ersten Abbiegen hier mal alles aufsitzen lassen.
Ja. So gehört sich's. Ja.
Michael, zweite Frage.
Genau, Chopper versus Enduro haben wir jetzt geklärt. Jetzt geht's in den sportlichen Bereich, da seid ihr auch ein bisschen zu Hause und die Frage ist natürlich ganz klar, Rossi oder Marquez?
Marquez.
Oh, boah, das gibt bestimmt viel Hate, aber aus meiner Warte ist es einfach dieses natürliche Fahrtalent, das Rossi schon immer hatte, aber Marquez ist halt so ein richtiger Terrier. Also dieses permanent über das Limit fahren. Es gab in der Geschichte vom Automobilsport schon ein paar Leute, die das Motorrad oder das Fahrzeug wirklich so überfordert haben.
Auto.
Ja, im Auto, also das Auto dann damals. Im Motorradsport ist mir aber sowas selten untergekommen. Da war eigentlich mehr dieser runde Strichfahren und dieses am Limit entlanghangeln, aber er geht halt permanent drüber und das finde ich so krass und bewundernswert an ihm.
Mario, was ist bei dir?
Also ich kann mich da einfach nur anschließen. Ich bin jetzt ich bin auch Rossi-Fan. Das eine schließt das andere meiner Meinung nach nicht aus.
Ja.
Aber ich habe schon auch eine Bewunderung für Marquez aus den genannten Gründen und es macht einfach Spaß. Es ist einfach Entertainment pur, ihm und seinem Fahrstil zuzuschauen. So.
Das ist eine valide Aussage und krass, wie sagt man, gleich ihr euch da in euren Meinungen seid bisher. Jetzt gehen wir mal weiter mit einer Frage, die mir wirklich sehr am Herzen liegt und die zumindest mich und Michel auf jeden Fall trennen würde. Und zwar ist das dreckiges Motorrad und viel fahren oder sauberes Motorrad und ein bisschen weniger fahren?
Dreckiges Motorrad und viel fahren.
Ja. Absolut. Yes. Und ich finde, das ist repräsentativ. Michel, du bist auf jeden Fall die Minderheit.
Wir haben de facto gerade meine wunderschöne 1199 S eingeladen, um sie morgen auf den Prüfstand zu stellen. Also alles im Rahmen der geltenden Hygieneregeln. Aber dieses Motorrad habe ich im Sommer nach ein paar oder im Herbst nach ein paar Nordschleifenrunden abgestellt und nicht geputzt. Ich schäme mich ein wenig dafür.
Als Ducati-Fahrer, ja.
Vor allen Dingen bei diesem Motorrad, ne? Es ist halt einfach, wo ich, da brennt mir halt auch schon ein bisschen das Herz, ne? Das ist
Ja, wie sagt man so schön, Ranz macht schnell.
Richtig.
Boah, also ich habe immer mir den Spruch anhören müssen, Motorsport ist Saubersport, wenn ich mit meinem Moped irgendwo ankam und keine Ahnung.
Ah ja, das ist auch wahr. Also ich rede von Sauberkeit jetzt im Sinne von Fliegen und Umwelteinflüssen auf der Verkleidung. Ich finde aber, man kann die Güte eines Motorradfahrers auf der Rennstrecke oder seiner Schrauberkünste ganz gut daran festmachen, wie sauber die Umlenkung am Motorrad unten ist oder wie viel Dreck unter der Ritzelabdeckung hängt. Also da bin ich voll deiner Meinung. Das stimmt auf jeden Fall.
Du meinst Michels Meinung, weil...
Michels Meinung, genau. Also
Jan ist das einfach egal.
Nee, ich bin jetzt gerade schon mit dem Begriff Umlenkung überfordert.
Ja, ja.
Also, ja.
Das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Also, also da haben wir ja schon zwei verschiedene Welten, ne? Also für den Straßenfahrer, da ist es natürlich völlig Wurst. Also gerade wenn du sagst Ritzelabdeckung, ne, oder überhaupt Ritzel, viele auf der Rennstrecke haben ja gar keine Abdeckung mehr drauf und für den normalen Straßenfahrer, der weiß wahrscheinlich 95% der Leute nicht, was unter der Abdeckung überhaupt passiert.
Ja.
Und da muss man, glaube ich, schon differenzieren. Also ihr seid auf jeden Fall Lager Jan und ich mag es auf der Rennstrecke sauber und clean und tatsächlich aber auch irgendwie im öffentlichen Straßenverkehr, da ist für mich das Auge immer mit. Ich finde es halt einfach geil, wenn es halt auch, wenn du da noch hinläufst und es blinkt und tut und macht und ist halt einfach geil.
Ja, das auf jeden Fall. Es ist nur immer, ich glaube, das ist so ein zwiespältiges Thema, weil die Verkleidung ist mir persönlich zum Beispiel scheißwurscht, auch wenn da ein paar Kampfspuren dran sind. Die ganze Technik, das muss aber alles 100% sauber sein, schön ineinander laufen, geölt, gefettet etc. pp. Also vielleicht ist das doch nicht keine so eindeutige Aussage da.
Mario, ich baue noch auf dich.
Also, ja, wenn ich mir so mein altes Bike angucke oder mein Bike, das jetzt gerade wieder aufgebaut wird, muss ich auch sagen, dass ich, das ist halt Ranz und mir ist es egal, wie die Karre optisch aussieht, solange sie also dann bin ich wieder voll bei Dennis, solange die Technik stimmt und das alles funktioniert, dann machen mir auch Kabelbinder und Panzertape an meinem Motorrad nichts, solange es aber technisch im Top-Zustand ist. Und wenn ich auch immer an mein Fahrrad denke, ja, ich fahre ja auch ein Mountainbike, das ist im Prinzip genauso. Da gibt es welche, die haben ein gelecktes Bike, aber das Ding wird benutzt und zwar richtig und auch im Dreck und im Schlamm und da kriegt's mal ein paar Stürze und dann sind Kratzer drin und dann ist das halt so. Ja, deswegen bin ich eher auf Seite des Drecks, aber auch so wie Dennis, die Technik muss schon passen.
Jetzt waren wir aber kurz bei dem Thema, einen kleinen Einwurf meinerseits, Sauberkeit. Wenn ihr denn putzt, was sagt ihr denn zum Dampfstrahler-Thema?
Nee.
Oh Mann, ey.
Also, es ist halt so berieseln übers ganze Bike und die Verkleidung, ja? Auf irgendwelche Teile draufhalten, nein und fünfmal nein.
Und vor allem Wind dann auch nur mit Distanz.
Was meinst du mit Teile? Wenn ich jetzt so von anderthalb Meter irgendwie vorne auf den Scheinwerfer draufballer?
Das kann man wegen mir machen. Ich finde aber halt so Teile wie zum Beispiel Räder schon schwierig, weil ja das Radlager innen drin sitzt, das auch gekapselt ist. Ich finde so Sachen wie Gabel, Federbein, die ganzen Gelenke quasi an deiner Schwinge vom Motorrad und so, Kette, ja, das ist alles nicht so dafür gemacht, mit ein paar Bar abgeblasen zu werden.
Und das ist ein richtig krasses Thema. Also ich muss jetzt wieder auch den Sprung zum Fahrrad machen, da ist es ja auch nichts anderes. Und ich habe es jetzt gemerkt, wie schnell da, wenn Fett weg ist, was man ja mit so einem Strahler dann quasi entfernt, wie anfällig da die Teile sind auf einmal für Dreck. Und wenn der einmal da drin ist in so einem Lager, dann hast du ein richtiges Problem, das langfristig noch in Ordnung zu halten, ja, sage ich jetzt mal. Also deswegen bin ich auch kein Fan von so Strahlergeschichten. Lieber mit dem Gartenschlauch, da hast du nicht so viel hohen Druck drauf, kriegst aber die Karre im Gesamten vielleicht mit ein paar Minuten mehr Arbeit genauso sauber.
Punkt. Ich will jetzt nur sagen, dass diese Aussage tendenziell dazu führen wird, dass Jan sein Motorrad noch weniger putzt, weil
Ja, pass auf, dem muss ich entgegenhalten. Ich wollte gerade ein Gelöbnis auf Besserung abgeben, denn bei der eingangs erwähnten Garage, die ich jetzt gefunden habe, ist auch eine Waschecke dabei. Also das ist ein, wie sagt man denn, eigentlich so eine Tiefgarage, aber mein Bereich ist halt wirklich mit Gittern und so abgeschlossen. Und in der einen Ecke ist für alle Nutzer dieses Garagendecks, nenne ich es mal, eine Waschecke mit hier so einem Gartenschlauch. Und das motiviert mich dann doch wiederum ein bisschen.
Das ist natürlich richtig Premium, ey.
Also, das ist wirklich geil. Das heißt, wer, wie gesagt, in München noch einen Platz braucht, kann sich gerne mal melden. Sind wir natürlich alle soziale Motorradfahrer hier.
Sehr schön. Aber wir sind ja tatsächlich sozial und auch noch nicht ganz fertig mit unserer kleinen Fragerunde, denn wir haben ja noch die eine oder andere, beziehungsweise eigentlich sind es nur noch zwei.
Zwei.
Ja, genau. Jan, magst du, soll ich? Ich weiß gar nicht mehr. Wer hatte die letzte?
Du bist dran.
Du bist okay, du, sehr du, schön. Du. Dann jetzt eine Herzensangelegenheit für mich. Wir sind ja alle Motorradfahrer und wir wissen natürlich auch, dass mit den Regeln ist das ein oder andere Mal, wird er vielleicht nicht ganz so genau genommen. Daher meine Frage von euch, mir an euch. Lieber Geschwindigkeit einhalten oder DB-Eater benutzen?
DB-Eater benutzen, ja. Das ist eine Sache, da lehnt man sich immer weit aus dem Fenster. Aber ich denke, Geschwindigkeit einhalten, ja. Aber wenn ein Fahrer jetzt eine gewisse Fahrerfahrung hat, viel Rennstrecke fährt, dann ist der mit 150 genauso sicher wie ein Fahrer, der ganz wenig fährt, mit 100 zum Beispiel. Und dann ist auch diese Gefahrensituation, ja, wenn ein Traktor rauszieht, wenn irgendwas auf der Straße liegt, der Rennfahrer, der mit 150 ankommt, ein bisschen Erfahrung hat, der regelt das souveräner als einer, der mit 100 ankommt und solche Situationen irgendwie noch nie erlebt hat. Also generell Gefahrensituationen. Deswegen, und ich denke auch, dass viel mehr Leute angepisst sind von irgendwelchen Leuten, die im ersten Gang hier durch den Ort fahren. Das pisst mich selbst an, obwohl ich ein lautes Motorrad habe, so grundsätzlich. Mit der Panigale. Ich habe für die Panigale extra einen Auspuff gekauft, der auch leiser kann. Zum einen wegen der Rennstrecke, zum anderen, dass sie mich nicht überall verfluchen einfach. Das,
Der leiser kann?
Ja, also er kann tatsächlich berstig laut, das ist dann aber wirklich nicht erträglich. Und er kann mit DB-Killern leiser als die Originalanlage. Und das war mir tatsächlich wirklich wichtig, weil es gibt hier so viele Prolls mittlerweile durch diese ganze Geschichte, wie sich die Szene gerade ein bisschen entwickelt, die halt im ersten Gang dann mit Schubabschaltung, mit ihren R1en, mit diesem Pam, Pam, Pam in den Ort reinfahren und hier mit 80 durch den Ort und extra Lärm, und das muss einfach nicht. Also lieber schnell fahren als laut fahren.
Also ich fahre einfach die erlaubte Geschwindigkeit unfallleise.
Vorbildlich.
Und ich setze mich auch für eine Clownperücke auf.
Nee, aber mal im Ernst, ich bin auch jetzt kein Fan von Lautstärke und ich fahre auch immer mit Killer. Auf der einen Seite aufgrund der Gefahr bei Kontrollen, aber auch, weil es mich selber stört, wenn es zu laut ist. Ich mag das nicht, wenn jemand vor mir fährt ohne Killer, und genauso mag ich es nicht, wenn ich selber ohne Killer fahre. Und mir reicht der Sound von einem Zubehörauspuff mit Killer aus. Wenn ich dafür aber jetzt hier vielleicht das ein oder andere km/h auf der Landstraße überziehen darf.
Geht auf jeden Fall in Ordnung. Also, aber zum Sound habe ich tatsächlich jetzt noch eine Frage, weil gerade das Thema Lautstärke, das ist natürlich auch dem subjektiven Empfinden so ein bisschen zuzuschreiben. Und da unterscheidet sich die Panigale ja grundsätzlich schon ein bisschen von einem reinen Vierzylinder. Wie sieht das bei dir, Dennis, aus? Die Panigale ist ja dir oder vielleicht auch bei euch beiden. Hat sich da so ein bisschen auch der Geschmack in Richtung V-Aggregat verschoben?
Das war in meinem Fall tatsächlich immer da. Das war ja ein latenter Prozess im Hintergrund. Seit ich das erste Mal so eine 1199 fahren durfte, dachte ich mir, Mensch, das ist geil. Dann 1299 auch ganz cool. Das hat soweit gepasst, aber die war ein bisschen zivilisierter. Und ja, ich hatte schon immer einen Softspot für schnelle Ducatis irgendwie, aber das war immer diese Legende von der Nichtleistbarkeit und von der schlimmen Technik. Und irgendwann habe ich halt gesagt, ja, jetzt fuck it, ich kaufe mir so einen Koffer und bin seither ziemlich verliebt darin.
Bei mir war es nicht so. Ich fand Ducati zwar immer schön, aber konnte denen nichts abgewinnen. Und dann hatten wir bei Ducati Schilling ja die Möglichkeit, mal so ein paar, also wirklich vier Ducatis zu fahren. Und das war meine erste Ducati-Erfahrung. Und dann war es halt auch auf einmal so, ja, okay, verdammt, ich will eine. Also
mich hat es dann eher durch das Erlebnis, sage ich jetzt mal, das Erlebnis, eine Ducati oder so eine Ducati zu fahren, erst das hat mich dann quasi so auf den Trichter gebracht. Vorher tatsächlich so gar nicht.
Und ja, rein technisch betrachtet ist es halt so, dass so ein V-Aggregat ist ja schon immer ziemlich geil durch diesen stampfenden Drehmomentcharakter. Die Panigale ist aber halt da komplett anders. Das ist, ich sage immer, wie eine 600 auf Steroiden. Also die dreht, die entwickelt ihre Drehzahl ab 6000. Und wenn man mal die Kolben, die Pleuel, das ganze Innenleben des Motors angeguckt hat, dann weiß man, warum sich da manche fürchten, dass das nicht haltbar ist. Das ist schon ein richtig, also die letzten V2s von Ducati, das waren schon richtig kranke Berserker-Motoren, muss ich sagen.
Also jetzt muss ich da nochmal nachfragen. Krank im Sinne von, da haben die einfach was gemacht, was eigentlich technisch überhaupt nicht so zulässig ist, oder ist das wirklich höchste Ingenieurskunst? Weil das wäre jetzt meine Frage. Du hast ja ganz offensichtlich mega das technische Verständnis. Und sonst hört man ja immer nur, oh, eine Ducati ist ja meistens eh nur kaputt. Teilst du das, oder?
Ja. grundsätzlich sind halt die Kolben in diesem Motor riesengroß. Die sind super flach. Das Aggregat dreht trotz dieser riesigen Kolben und nur zwei davon sau hoch, also irgendwo um die 11,5 oder sowas. Die Leistung, die rauskommt, ist barbarisch und diese Desmodromik, die da drin steckt, diese berühmte Ventilsteuerung, die quasi nicht eine Feder zum Schließen benutzt, sondern Hebel, das ist schon ein echt großes Kino und dadurch können die Motoren halt auch richtig Drehzahl, wie Michel ja jetzt mit der V4R mal erfahren durfte. Das kann schon richtig viel ab und das ist richtig gut gebaut. Nur es ist halt bei den V2s am Limit dessen gebaut, was so ein Serienmotor irgendwie ab kann. Von den Materialstärken, von der Leistung und so weiter. Also die haben das bis zum Ende durchexerziert und sind halt deswegen irgendwann auf V4. Da war irgendwann Schluss.
Okay, Mann, das war ganz schön viel technischer Input für so jemanden wie mich auf einen Schlag. Aber vielleicht auch nochmal da, was fahrt ihr denn jetzt so für Motorräder? Also Ducati, okay, haben wir rausgehört, aber was genau? Und habt ihr mehrere oder wie schaut euer Fuhrpark da aus?
Du? Ja, also ich habe mein einziges Hybridmotorrad, der auf dem Hockenheimring jetzt erstmal zu Schrott gefahren. Meine wunderschöne 1000er K7, bin ja seit 2020, also letztes Jahr, umgestiegen auf eine Kilo, seit vorher eigentlich nur 600er gefahren. Die wird jetzt aber auf Rennstrecke umgebaut, komplett. Das ist ja gerade auch das Projekt, was wir auch mit Videos ein bisschen versuchen aufzuzeigen, von so einem Rennaufbau von A bis Z. Ansonsten habe ich jetzt noch ein Pitbike, das ich aber aufgrund der aktuellen Geschichte auch nicht ausleben kann. Was ein bisschen schade ist, aber
darf.
Aber langfristig ist jetzt schon wieder geplant, was für die Straße zu holen. Bei mir ist nur noch so ein ganz großes Thema, ich weiß noch nicht genau was. Ich habe mir bisher bei den letzten zwei Motorrädern vorgenommen, keine Sportler zu kaufen. Uns wurden dann doch Sportler, weil wieder irgendwie was in die Karten gespielt hat. Vielleicht schaffe ich es diesmal, wirklich das durchzuziehen, um mir für die Straße keine Sportler zu kaufen.
Wir drücken dir die Daumen.
Was wäre da avisiert so jetzt, wenn nichts in die Karten spielt?
Ich muss hier kurz sagen, ich setze ihm Flöhe ins Ohr ständig. Also das geht los mit einer Ducati 999 hat das angefangen. Jetzt ist gerade so MV Agusta Brutale ein bisschen. Aber ich lass ihn da selber machen.
Du lässt mich also selber machen. Können wir das mal kurz bitte hier festhalten?
Aber wie stehen Marius' Eltern zu dir, Dennis?
Ich hab sie jetzt wie oft zweimal getroffen, glaube ich, und da haben wir uns ganz gut verstanden.
Ja, der Dennis ist ein Netter.
Siehst du? Du musst eher fragen, wie Marius Freunde zu Dennis steht, weil er jetzt seine ganze Kohle ja vom Muppets ausgibt.
Die ist Dennis auch sehr wohlgesonnen, weil Dennis sich ja auch um Franzis Bike kümmert.
Ach, die fährt auch.
Ja, genau. Die hat eine schön umgebaute SV650, ja, die jetzt auch noch ein bisschen Liebe braucht.
Das gehen wir demnächst an.
Also privat auch genug Projekte, die ihr dann in eurem Kanal immer unterbringt.
Ja, es wird uns nie langweilig, sagen wir mal.
Richtig.
So.
Das bringt mich jetzt nämlich direkt zu einem der Themen, die ich hier auf jeden Fall in unserem aktuellen Gesprächsrahmen auf jeden Fall auch mit aufgreifen wollte. Wir haben jetzt über euren Kanal gesprochen und auch quasi über eure ja, Verwandtschaftsbeziehungen und dass halt Mario Moped fährt, seine Freundin Moped fährt und Dennis dafür schraubt, ne? Wir machen den Rahmen jetzt aber ein bisschen größer und wollten auch so ein bisschen mit euch über das Thema Motorradfahrer und Motorradszene an sich quatschen. Ihr habt ja unter anderem auch dazu ein sehr streitbares Video gemacht, will ich jetzt mal sagen, indem ihr da so ein bisschen, kann man vielleicht sogar sagen, abrechnet mit der jüngeren, hauptsächlich Influencer, Motorradszene. Ihr fahrt jetzt ja alle schon so ein bisschen und ihr habt es vorhin auch schon angedeutet, wie hat sich denn eurer Meinung nach die Motorradszene, also jetzt gar nicht mal so explizit in Richtung Medien, verändert in den letzten Jahren?
Boah, du machst jetzt dir ist schon bewusst, du machst gerade ein Fass auf.
Ja, wieder. ihr habt die Biere also, offen, ich mach die Fässer auf hier, ne?
Ja, Prost in dem Sinne mal.
Ja, wohl sein.
Ich fange jetzt vielleicht mal chronologisch an. Ich habe angefangen, Motorrad zu fahren, das müsste 2009 gewesen sein. Da war das eben noch so, wenn du was schrauben wolltest, hast du dir irgendeinen Schrauber gesucht oder deinen Papa oder deinen Onkel, der mit dreckverschmierten Händen aus der Werkstatt kam, hast du gefragt, wie ging das am besten? Dann hast du da eine Aussage gekriegt von jemandem, dem du vertraust, weil derjenige eben selbst sich auf dem Koffer noch nicht totgefahren hatte. Du hast zu den Leuten aufgeschaut, die irgendwie am Treffpunkt standen mit komplett abgefahrenen Reifen, also bis zur Kante, und dachtest, boah, das sind krasse Ficker, so will ich auch mal werden.
Das, also, müssen wir das zensieren jetzt?
Ach so, ja, oh, Entschuldigung. Und du hattest Poster an der Wand von, keine Ahnung, ich schon damals von Troy Corsa mit der K5, die ich damals schon total geil fand. Und es war halt immer so dieses Hero-Denken, waren halt Leute aus dem Rennsport oder aus dem persönlichen Umfeld, von denen du wusstest, die haben's drauf. Dieses ganze Konstrukt ist mittlerweile hinfällig und hat sich verändert und ich finde halt nicht zum Positiven, so für meinen Geschmack. Aber es könnte auch sein, dass ich einfach zu alt werde.
Sagst du dem alten Mann wie mir. Also ganz kurz, um das zu klären, wie alt seid ihr zwei, damit die Zuhörer auch wissen, in welchem Rahmen wir uns hier bewegen?
Ich werde jetzt im April 30.
Und ich werde 29.
Okay, also eigentlich bestes junges Motorradfahreralter.
Ja, mein Rücken ist mittlerweile 70, aber das habe ich mir selbst zuzuschreiben.
Und jetzt hast du gesagt, das hat sich so ein bisschen zum Negativen verändert. Wir haben ja jetzt schon mehrmals angedeutet, dass ihr natürlich auch einen YouTube-Kanal habt und logischerweise dann auch entsprechend so ein bisschen in dieser Szene unterwegs. Nicht nur YouTube natürlich, sondern auch Instagram. Grund für die Frage oder das Thema überhaupt war tatsächlich ein Artikel, den ich auch mit Jan geteilt habe jetzt in der nicht aktuellen Motorrad, sondern auf Motorrad Online. Da geht es so ein bisschen um die Statistik des deutschen Motorradfahrers und dass einfach der durchschnittliche deutsche Motorradfahrer halt einfach immer noch über 50 ist, eine Enduro oder ein Nakedbike fährt und einfach eher eigentlich so der klassische, gemütliche Motorradfahrer ist. Und ich habe ja das Video damals von euch gesehen und das bezieht sich ja aber meines Erachtens logischerweise nur auf die Mediaszene, also sei es jetzt Instagram oder YouTube und Facebook etc. Facebook ist ja eigentlich auch schon wieder zu alt. Und den normalen Motorradfahrer müsste man da ja eigentlich irgendwie ein bisschen mit ausklammern. Meint ihr, dass quasi die Wahrnehmung, die generiert wird über Instagram und YouTube, vielleicht die Motorradfahrer an sich so ein bisschen noch mehr in Verruf verbringt, als es vorher der Fall war?
Ja, das ist eben diese Filterbubble, in der wir uns da auch bewegen, wo wir ständig den Content kriegen, den wir dann eben sagen, nicht so gut zu finden. Aber grundsätzlich ist die Außenwahrnehmung durch Social Media schon drastisch schlechter geworden. Früher gab es Ghost Rider Videos. Früher gab es so ein paar Videos, wo man sich einen Camcorder auf seine ZX-9 geschnallt hat und dann im Odenwald eskaliert ist. Und dann hieß es, boah, das müssen ja kranke Typen sein. Guck dir die Schräglage an. Aber das war ein verschwindend geringer Teil. Mittlerweile kann sich halt jeder profilieren und jeder alles online stellen und dadurch wird halt die Sichtbarkeit deutlich größer, ne? Also auch von diesen ganzen Lärmgeschichten, von diesen Straßenrennengeschichten und so weiter.
Ja, und damals musste das, also damals gab es ja auch noch Internet noch nicht so in dem Format, wie es das heute gibt.
Ja.
Da lief das noch über Videokassetten, DVDs und was weiß ich. Aber grundsätzlich, um nochmal kurz auf deinen Punkt zurückzukommen, das, was wir im Video auch gesagt haben, das bezieht sich ja keineswegs auf die gesamte Motorradszene, weil, so wie du sagst, der Durchschnittsmotorradfahrer, der ist, ja, der ist davon den Aussagen ja gar nicht betroffen. Wir beziehen uns tatsächlich auf das Bild von Motorradfahrern, was man aus Social Media zum größten Teil rauszieht und das, was wir an persönlicher Erfahrung jetzt auf YouTube oder Instagram und so weiter sammeln konnten. Und das ist meiner Meinung nach oder auch unserer Meinung nach leider eher ins Negative gerückt, ja.
Aber was werft ihr dem denn dann vor, dass sozusagen nur noch der Lifestyle im Vordergrund steht und nicht mehr das Technische oder das Motorradfahren selbst? Oder wie muss ich das verstehen?
Es geht gar nicht so um das Technische, sondern es wird halt so ein bisschen das Motorradfahren an sich rückt in den Hintergrund, weil es zum größten Teil einfach nur noch um Likes, um Bilder, ja, um Posen und was weiß ich geht. Die Leute, denen ist wichtig, irgendwie eine wachsende Followerschaft zu haben oder irgendwie dieses Lifestyle, Bike-Life irgendwie zu leben und dann was weiß ich. Und die beschäftigen, aber das Kernthema, das Motorradfahren, damit beschäftigen sich die meisten gar nicht mehr. Also zu lernen, wie ich richtig Motorrad fahre, zu lernen, wie mein Motorrad funktioniert, was unter mir überhaupt passiert oder auch vielleicht auch mal zu wissen, was man am Motorrad alles so machen kann. Einfach so dieses grundsätzliche Thema, das Motorradfahren an sich, finde ich, rückt in den Hintergrund, weil ich hab's in meiner Bubble viel mitgekriegt, da geht's auf Ausfahrten und du hältst alle 2 Kilometer an, weil die anderen irgendwie ein Foto machen wollen oder sonst was. Und wenn ich Motorrad fahre, deswegen ist unser Instagram-Kanal auch so, also wir posten da nicht so viel, weil wir nicht fahren und Fotos machen, sondern wir fahren und fahren und fahren und dann trinkst du kurz was, tankst und fährst wieder. Und das ist in dieser Social Media Bubble nicht der Fall oder nicht erkennbar, sage ich jetzt mal. Und das finden wir schade. Und dann kommen noch ganz viele andere Sachen dazu.
Ganz, ganz viele andere Sachen. Ja, aber also ich meine, du sagst es ja schon selbst, es ist natürlich irgendwie am Ende des Tages eine Bubble, denn den Artikel, den der Michel auch geteilt hat, den wir auch in die Shownotes verlinken werden, sagt halt einfach, okay, der Motorradfahrer wird halt einfach weiterhin immer älter, es sind alles immer Männer, es wird auch immer kostspieliger, das heißt, wer sich ein Motorrad kaufen will, der muss halt richtig, richtig Kohle in die Hand nehmen, sodass wie soll man sagen, dieses Klientel, das es vielleicht früher mal gab, das einfach ein billiges Fortbewegungsmittel brauchte, das wird überhaupt nicht mehr bedient. Seht ihr das auch so und glaubt ihr, das wird sich nochmal irgendwie verändern?
Grundsätzlich denke ich ja. Wir sehen es ja auch, wenn wir auf der Rennstrecke unterwegs sind, dass das Klientel, das da mit einer voll aufgebauten R1 steht, jetzt mittlerweile halt über 50 ist. Wenn man dann sagt, okay, ist alles unter Dach und Fach, ich leiste mir das jetzt als Hobby. Andererseits, auch wenn ich hier jetzt im Ort rumgehe, da ist die Welt in Ordnung. Da ist diese Filterbubble von Instagram-Leuten ganz weit weg. Da sind die meisten im Motorradclub halt schon ewig dabei, die fahren. Und dann gibt's noch ein paar Jüngere, die jetzt mit dazukommen. Aber diese Überalterung oder dieses Älterwerden, auch aufgrund des Kostenfaktors, ist nicht zu verleugnen. Also das ist definitiv da. Und dass Motorradfahren unbedingt teurer wird, hängt, glaube ich, immer damit zusammen, in welcher Relation man das sieht. Es gibt ja heute auch noch Motorräder, die durchaus günstig sind. Und mein Papa zum Beispiel, der hatte damals schon eine Moto Guzzi Le Mans DMB. Dieser Koffer hat irgendwie 21.000, 22.000 Mark, glaube ich, gekostet oder sowas um die Richtung. Das war damals auch richtig viel Kohle. Also ein exklusives Motorrad kostet heute viel, kostet damals viel. Aber ich glaube, durch diesen Instagram-Trend geht das halt schon, wie du sagst, auch immer mehr vom Fortbewegungsmittel hin zum Lifestyle-Objekt. Und als Lifestyle-Objekt ist halt eine Brot- und Buttermaschine nicht geeignet. Da muss dann halt gleich mehr hin. Und das ist dann vielleicht auch was, was die Spirale mit weiter antreibt.
Du meinst so ein bisschen, die Social-Media-Bubble schaufelt sich das eigene Grab im Motorrad-Ding, dass man sich halt wirklich nur noch als Wertobjekt oder als Anlageobjekt irgendwann ein Motorrad hinstellt und das sozusagen eigentlich nur noch bewegt, um cool zum Bäcker zu fahren und ein paar schöne Bilder zu machen.
Ja, ganz überspitzt vielleicht. Ganz überspitzt gesagt, aber ich möchte auch immer noch einen Punkt reinwerfen. Wenn man sich jetzt mal die letzten Jahre so ein bisschen anguckt, wenn man nun mal jetzt das Straßenfahren betrachtet, wie der Motorradfahrer zur Zielscheibe wurde und nicht der Social Media Motorradfahrer, sondern das hat sich übertragen auf den Motorradfahrer insgesamt. Das liegt meiner Meinung nach auch unter anderem daran, dass halt
alle Leute Videos ins Netz stellen, Fotos ins Netz stellen, dieses ganze, dieses, und das ist ja nur ein Bruchteil, sage ich jetzt mal. Aber das führt zu mehr Kontrollen, zu härteren Gesetzen und so weiter. Das ist ja
Streckensperrung.
Eben. Das ist ja alles nicht von der Hand zu weisen. Und das kommt meiner Meinung nach unter anderem auch davon, weil einfach jeder der Meinung ist, alles irgendwie ins Internet zu stellen und die Raser und die Leute, die schnell fahren und das irgendwo auf Strecken geheizt wird, das gab's früher schon. Das war im selben Umfang früher schon, mit dem Unterschied, dass es jetzt für alle öffentlich sichtbar ist und dann natürlich darauf reagiert wird. Und das ist meiner Meinung nach auch noch ein riesen negativer Punkt, dieses ganze Thema Social Media und so weiter so ein bisschen auch mit sich bringt. Und da dürfen wir uns eigentlich auch nicht ausschließen.
Wir reden ja die ganze Zeit, als wäre das jetzt das Schlimmste und Satans Werkzeug, Social Media. Dem ist nicht so, um Gottes Willen.
Wir sind YouTuber.
Aber, ja, aber es führt schon zu mehr Sichtbarkeit. Und wie Mario sagt, diese ganzen Geschichten mit dem Schnellfahren, das gab's früher alles schon. Das wird jetzt nur mittlerweile total überspitzt sichtbar, weil es jeder darstellt.
Wie sähe denn eine Lösung in euren Augen aus?
Das ist schwierig. Prinzipiell einfach mehr aufs Moped sitzen und mehr dadurch glänzen, wie krass man fahren kann, wie man schrauben kann, wer man ist, als weniger dadurch zu glänzen, wie geil meine Bilder sind und wie krass geputzt meine Karre dasteht. So, also vielleicht. Also nichts gegen Putzen, Michael.
Nee, gar nicht. Ich wollte jetzt deswegen fragen, gerade weil wir haben ja diese Statistik da zugrunde legen für die Diskussion, und da geht's ja hauptsächlich eben um Alter und Geschlecht und wer wie fährt was. Es ist ja aber auch so, dass sich quasi gefühlt die pro Jahr gefahrene Durchschnittskilometerzahl für einen Motorradfahrer in den letzten, 10 oder 15 Jahren eigentlich kaum verändert hat. Also das heißt ja tatsächlich auch, dass diejenigen, die da draußen unterwegs sind, also die Instagrammer und YouTuber dieser Welt, als auch die Social-Media-Muffel, will ich jetzt mal sagen, dass sie vermutlich im Schnitt ja von ihrer Fahrleistung sich nicht wirklich unterscheiden. Ne? Also der normale Motorradfahrer hat halt heute ein gutes Handy in der Hand, in der Tasche oder vielleicht auch irgendwie eine Kamera dabei und nimmt halt das auch so ein bisschen mit auf. Und da gibt es natürlich auch die Übertriebenen. Also ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob da der Fokus drauf liegt. Und was ich diesbezüglich jetzt fragen wollte, Mario, du hast ja angedeutet, du fährst ja auch Mountainbike, ne? Und Motorradfahren ist ja, wie soll ich sagen, ein Nischenthema. Fahrrad ist ja im Moment also auch durch Corona eigentlich all over the place. Jeder hat jetzt irgendwie mit E-Bike und was weiß ich irgendwie nachgerüstet. Und da hat man ja tatsächlich quasi diesen, wie soll ich sagen, den Krieg zwischen Wandersleuten und Mountainbikern oder E-Bike-Fahrern, die halt irgendwie durch den Wald schreddern, genauso. Hast du da irgendwie ein Gefühl dafür? Ist es da ähnlich? Also ist diese Wahrnehmung, die man da hat, irgendwie für uns in der Motorradbubble vielleicht tatsächlich einfach nur durch die mediale Präsenz verzerrt? Und
beim Fahrradfahren, das ist tatsächlich recht ähnlich zum Motorradfahren. Gut, jetzt ist im Moment einfach so eine Hochzeit aufgrund von Corona, logischerweise. Dann jetzt mit den E-Bikes wurde es erleichtert, auch Leuten, die nicht so fit sind, an Orte zu kommen, wo Trails sind, wo im Wald ist und so weiter, wo man natürlich dann auch Wanderern begegnen kann etc. Und letzten Endes ist es tatsächlich auch ein Punkt, warum in der Fahrradszene genauso Krieg herrscht wie im Motorradbereich zwischen Anwohnern und Motorradfahren und zwischen Wanderern und Fahrradfahren, weil das Ganze medial aufgespielt wird, sage ich jetzt mal. Weil der Durchschnittsfahrradfahrer, der verhält sich ganz normal auf seinem Trail, der, wenn jemand entgegenkommt, dann hält er und man grüßt und man begegnet sich mit Respekt. Und beim Motorradfahrer ist es genauso. Der Autonormal-Motorradfahrer, der heizt nicht im ersten Gang durch.
Auch die schnellen Motorradfahrer tatsächlich. Auch die, die wirklich knacken lassen und sagen, wisst ihr was, die STVZO geht mir am Arsch vorbei, sind meistens die dir innerorts halt mit Respekt und mit 50 km/h entgegenkommen und dich noch grüßen.
Um auf den Punkt zu kommen, der Großteil der Motorradfahrer, das ist ja auch das, was jetzt du mit deinem Zeitungsartikel ja auch bestätigst, oder ich, wie gesagt, ich habe ihn nicht gelesen, ist nicht der Buhmann, sondern es sind immer, egal wo, Ausnahmefälle, die aber durch die mediale Präsenz halt einfach omnipräsent sind, sage ich jetzt mal, und dadurch ist es einfach einfacher wird, Leute über einen Kamm zu scheren, ob das jetzt ein Mountainbiker ist, der sich auf dem Trail bewegt, wo Spaziergänger sind, oder ob es ein Motorradfahrer ist. Ich sehe da schon viele Parallelen, aber schwieriges Thema.
Aber ich finde, das hast du so ganz gut auf den Punkt gebracht und um auch nochmal die Statistik da zu Rate zu ziehen, es ist ja schon so, da geht draus hervor, dass die meisten halt weit über 50 sind und denen unterstellt man mal eben doch eher, dass die durch Freude am Motorradfahren unterwegs oder motiviert sind und sich vermutlich weniger auf irgendwelchen YouTube-Videos und Instagram-Plattformen wiederfinden und es dann halt eben diese Kleinigkeit ist. Grundsätzlich habt ihr sicherlich einen guten Punkt. Wir würden das Video einfach mal auch verlinken, hier auch in den Shownotes. Dann kann man sich das mal genau anschauen, was ihr da so alles meint. Ich will das gar nicht mega jetzt im Keim ersticken, aber irgendwie schon, weil ich nämlich noch andere Fragen an euch habe, die ihr als Technik-Freaks, nenne ich es mal, mir sicherlich besser beantworten könnt. Und zwar diese These, die man ja heutzutage auch oft hört. Eben war ja so der Tenor, früher war alles besser. Dahingehend, dass man ja heute auch gar nicht mehr richtig schrauben kann, weil da steckt ja so viel Elektronik drin, das geht gar nicht mehr. Also ich bin der erste Verfechter dieser These und traue mich da auf gar nichts ran, weil da brauchst du ja eigentlich einen Computer dazu.
Grundsätzlich ja. Also durch diesen ganzen Einzug der CAN-Technologie, also dass ich wirklich nicht ein Kabel habe, das ein Signal gibt, sondern ein Kabel, das zig Signale übertragen kann und alles erstmal durch 5 Steuergeräte durchfließt, ist das schon ungleich komplexer. Ich merke das jetzt an der Ducati beispielsweise. Die hat solche Dinge wie eben eine Traktionskontrolle, wie ein ABS und so weiter. Da ist es schon komplexer. Und wenn ich jetzt mal rein von unserer Nische sprechen darf, von den Sportbikes und vom Hobbyfahren, dann ist, glaube ich, die goldene Zeit so Mitte, Ende der 2000er, wo die Elektronik mit TC und ABS und so weiter noch nicht ganz so krass da war oder noch gar nicht und wo man wirklich noch einen Kabelbaum durchmessen konnte. Jetzt heute ist das alles schon echt tricky, wobei es schon viel hilft. Also die Bikes sind heute so gut wie nie, muss man sagen.
Das heißt, du verteufelst die Zeit jetzt nicht deswegen, sondern du genießt dann schon die Vorzüge, die es auch bringt. Also bist nicht so, in dem Sinne, früher war alles besser.
Nee, also es war nicht alles besser. Man muss sagen, gerade Sportbike-Bereich hat sich das Ganze seit Mitte der 2000er chassistechnisch irgendwann nicht mehr wirklich weiterentwickelt. Dann haben die irgendwann Sprünge gemacht mit der Motorleistung. Die war dann nicht mehr zu managen. Und dann brauche ich irgendwann diese Systeme. Und wir durften jetzt auch schon so viele Bikes fahren. Und es ist einfach faszinierend zu sehen. Ich habe mich in Hockenheim über eine aktuelle BMW S1000 Doppel-R schwingen dürfen, die wirklich peakfein aufgebaut war, wie connected und ungefiltert dieses Motorrad ist, einem aber gleichzeitig mit dieser ganzen Elektrik halt unglaublich hilft, schnell zu werden. Das ist schon ein Vorzug der Zeit, in der wir heute leben, auf jeden Fall.
Also du würdest jetzt, oder beziehungsweise ihr seid ja tatsächlich auch so ein bisschen Suzuki verhaftet gewesen in den letzten Jahren. Ihr baut jetzt ja gerade auch wieder die K7 von Mario auf. Also du würdest jetzt nicht sagen, hier back to the roots und ich will nur an diesem Moped schrauben, sondern du genießt oder ja, stehst auch auf die Vorzüge der aktuellen Motorräder.
Definitiv. Also was sich da getan hat, wie gesagt, im Bereich Elektronik und Motortechnik ist grandios, ist umwerfend. Und die Motorräder haben bis Euro 4 jetzt tatsächlich auch immer an Leistung gewonnen. Das ist unglaublich. Also man muss sich das so vorstellen, als würde man Krafttraining mit 200 Kilo auf der Flachbank betreiben, obwohl einem jemand den Hals komplett zudrückt durch diese Restriktionen im Auspuff und so weiter. Und das ist total krank. Also diese Motorräder sind heute motortechnisch auf einem Niveau wie die Superbike WM anno 2003, 4 ungefähr war. Serie. Das ist krass. Unglaublich, ne?
Das ist meine Aussage, aber das bringt mich gerade noch zu einem Punkt, den ich fast vergessen hätte, denn unser lieber Michel hier hat mir heute nämlich noch ein Video zugeschickt. Der ist nämlich gerade dran am Thema Superbike und baut sein R1 um. Michel, vielleicht kannst du dazu auch nochmal kurz was sagen. Du fährst hier die German Moto Masters und dann könnt ihr die beiden Jungs hier vielleicht auch nochmal so ein bisschen den Feinstift geben, daran, was du noch machen kannst oder machen solltest.
Ja, genau. Also vielen Dank für die Steilvorlage. Ich rede natürlich über dieses Thema aktuell extrem gerne und muss an dieser Stelle aber natürlich auch dazu sagen, weil meine Kenntnisse, wenn es ums Thema Schrauben und Elektronik und Steuer- und Regeltechnik angeht, doch nicht existent sind, muss man tatsächlich sagen, mache ich das natürlich nicht alleine, sondern habe mir da fachkundige Hand an die Seite geholt. Und das Video, was ihr geschickt habt, das war tatsächlich jetzt vom Prüfstand. Wir haben jetzt die R1, RN32, also 2015er Baujahr, ein bisschen entkorkt. Wir haben genau das gemacht, was Dennis jetzt gerade beschrieben hat. Also Cut raus und alles, was so ein bisschen die Luft zum Atmen nimmt. Und da habe ich dir das Prüfstandsvideo geschickt. Und wir haben jetzt mit dem Standard-Krümmer ohne Cut und einem Zubehör-Endtopf tatsächlich 10 PS gefunden.
Wow.
Wir sind aber tatsächlich noch nicht am Ende der Arbeiten. Also da passiert noch ein bisschen was. Ich will aber tatsächlich jetzt gar nicht so wirklich viel darüber verraten, weil es dazu natürlich ein Video geben wird. Und da werden dann die ganzen Geschichten detailliert ausgerollt. An der Stelle auf jeden Fall viele Grüße an Marc Bornhäuser, der jetzt die ganze Woche schon fleißig geschraubt hat und mir ständig irgendwie Bilder geschickt. Und aus diesem eigentlichen kleinen Low-Budget-Projekt, was ursprünglich mal angedacht war, wird jetzt dann doch, so wie es aussieht, ein gestandenes Racebike, auch wenn die Peripherie, ich sag mal, überschaubar am Rahmen nur überarbeitet wird. Also alles.
Und dann machst du viele, viele Bilder und Videos und machst dich zum Hassobjekt von Mototech.
Nee, ja, wir schauen dann auf und freuen uns für den Michel. Aber vielleicht hat er ja so einen kleinen Teaser oder so.
Ja, ja, also spannendes, spannendes Thema. Ist ein sehr cooles Motorrad auf jeden Fall.
Absolut.
Das ist tatsächlich auch so ein bisschen die Idee hinter der Geschichte. Ich kann das natürlich jetzt nicht so aufziehen, wie ihr das normalerweise macht. Einfach, wie gesagt, weil mir da so ein bisschen das technische Know-how fehlt. Dementsprechend wird der Umbau an sich jetzt nicht so detailliert peu à peu und Schritt für Schritt begleitet. Aber dank der Expertise von Marc werden wir das auf jeden Fall so machen, dass wir ja so ein bisschen mit an die Hand geben, was man denn an der 1 tatsächlich machen muss, um mit geringem Aufwand ein wirklich solides Rennmotorrad rauszumachen und ja einfach ein bisschen drauf eingehen.
Aber da ist ja das Thema, ne? Es ist ja wirklich nicht sehr viel zu machen, damit das Ding schnell fährt.
So sieht's aus.
Ja, das ist ein grundsätzlich gutes Motorrad und das meinte ich auch. Die Basis ist wirklich da, um schnell zu fahren mittlerweile. Es ist nicht mehr so aufwendig wie früher, das umzubauen.
Erstens das, aber das bezieht sich oder das beschränkt sich ja tatsächlich nicht nur auf die R1, ne? Also wenn ich mir jetzt das anschaue, was letztes Jahr mit der Street Triple möglich war, also wirklich aus der Kiste und wie schnell du damit fahren kannst, ohne überhaupt irgendwas zu machen, ne? Also wirklich gar nichts zu machen, ne? Nur Lichter und Spiegel abgeschraubt oder Lichter abgeklebt, Spiegel abgeschraubt, Blinker abgeschraubt und dann feuerfrei und selbst das mit straßenzugelassenen Reifen, wenn du da das richtige Material hast. Also puh, da ist jeder Euro, den du tatsächlich in, ich sag mal, Leistungs- und vielleicht Gewichtsoptimierung investierst, eigentlich vergebene Liebesmühe lieber in ja, wie soll ich sagen, Fahrbarkeit und Haltbarkeit, weil das ist ja tatsächlich aktuell das Problem durch die überbordenden, einschränkenden Maßnahmen, was jetzt die Abgasanlage angeht, tut man dem Aggregat, jetzt gerade was Thermik und sowas angeht, nicht unbedingt Gutes. Also das wäre etwas, was du machen musst. Alles andere ist aus der Kiste für die Piste geeignet, also echt verrückt und es muss gar kein Supersportler sein.
Also mit meiner Kompetenz sage ich einfach nur das, was ihr sagt.
Ja, es ist halt oftmals ein Thema von ABS raus und vielleicht den Kühler, weil durch die Mehrleistung, die es jetzt mittlerweile gibt, ist halt auch die spezifische Hitze oder die Brennraumtemperatur wesentlich höher. Und dann verzweifeln da halt viele an hohen Motortemperaturen oder Kühlwassertemperaturen. Aber mit den zwei Punkten kann man schon echt einen schmalen Schuh zusammenfahren. Das macht schon richtig Laune.
Aber das bringt mich auch nochmal zu einem allgemeinen Thema, vielleicht auch zum Abschluss mit Blick auf die Zeit, so allgemeine Sachen. Mal weg von dem Sportthema, unabhängig jetzt von einem Motorrad, welcher Art auch immer, wenn man eins kauft, gibt es was ihr auf jeden Fall als Schrauber bei einem Motorrad sofort machen würde, was sich über alle Einsatzgebiete hinweg durchziehen würde?
Ja, Ergonomie einstellen, also Hebel, Fußrasten, wenn möglich, die Griffweite, das geht völlig ohne Kosten. Und das Fahrwerk im Rahmen der Möglichkeiten einstellen auf den Fahrer. Negativfederwege messen, Zugdruckstufe halbwegs vernünftig einstellen. Macht ein anderes Bike.
Punkt. Ja.
Das war mal eine kurze, prägnante Antwort, wie man sie sonst aus diesem Podcast überhaupt nicht kennt. Das ist cool, das sollte so bleiben. Und das ist vielleicht auch ein ganz gutes Schlusswort. Ihr habt es gehört. Und ich bin mir sicher, dass es alle Hintergrundinformationen zu dieser Aussage bei euch auf dem Kanal gibt, oder?
Ja, sehr gerne. Wenn ihr vorbeischauen wollt, tut euch da keinen Zwang an.
Dann, liebe Zuhörer, guckt mal vorbei auf dem Kanal von Mototech und wir beenden damit den heutigen Podcast an dieser Stelle. Es war uns ein Fest, euch dabei zu haben.
Vielen Dank.
Rückfragen bestehen. Schreibt uns immer gerne und dann laden wir die Jungs vielleicht auch nochmal ein, denn es hat sich ja an verschiedenen Stellen gezeigt, dass sie deutlich mehr Plan haben als ich und auch ein bisschen mehr Plan haben als Michel.
Genau, und damit ihr nicht großartig suchen müsst, packen wir wie immer alle Informationen hier in die Shownotes. Da braucht ihr einfach nur draufklicken oder rauskopieren und seid dann sofort an Ort und Stelle. Da hauen wir nicht nur den Kanal von Mototalk rein, sondern auch jenes sagenumwobene Hater-Video gegen die deutsche Influencer-Szene. Nein, Quatsch. Also damit ihr wisst, um welches Video es geht, das wir vorhin besprochen haben, hauen wir auf jeden Fall ja auch mit rein. Ja, und dann danke ich auch Mario, um Gottes Willen, ich habe Hunger, ne? Ich denke, ich verwechsel
Mayonnaise.
Eine Mayo-Speise hier. Genau, also Mario, Dennis, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es hat wirklich enorm viel Spaß gemacht.
Danke uns, euch, war sehr cool. Auch, ja.
Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.
Ciao. Ciao.
So, stopp, wir haben doch noch kein Ende, denn wir haben eine wichtige Sache vergessen, was hier im Laufe des Podcasts nämlich gefallen ist. Wir haben hier schon die Aufnahme beendet und mussten sie jetzt nochmal starten, denn wir möchten noch ganz liebe Grüße raussenden an
Franzi
und an Lisa.
Und an Lisa.
So, unsere beiden besten Zuhörerinnen unter anderem. Seid herzlich gegrüßt, danke fürs Zuhören und jetzt aber wirklich ciao.
Tschö.
Tschüss.